Gestern war ein trauriger Tag für die Familie von meinem Schwager. Der Mann von meiner jüngsten Schwester hat gestern seine Mutter beerdigt und die Familie. Und diese Mutter war 57 Jahre und ist nach dreijährigem Kampf mit dem Krebs gestorben. Und als ich so mit der Schar von Kranzträgern, ich war auch einer der Kranzträger, ich trug die Schale von unserer Familie, dann dem Sarg hinterherging und wir mussten teilweise auch pausieren und innehalten, da schaute ich so auf diesen wunderbar sonnenbeschienenen Friedhof und all die Gräber und mir wurde bewusst, die Menschen, die da liegen, haben ihr Leben gelebt. Und auch die Maria Esau, die dann gestern beerdigt wurde, hat ihr Leben gelebt. Und eine Chance ist vertan, das Leben noch in irgendeiner Weise zu ändern. Und dann dachte ich auch an mich. Und eines Tages wird es mir genauso gehen, dass meine Familie, wer auch immer dazu gehört, mich zu Grabe tragen wird. Und ich dachte an all die 300 Beerdigungsgäste, deren Weg genau der gleiche sein wird. Und am Ende dachte ich auch an diese 200 Menschen, die am nächsten Tag unter meiner Predigt sitzen und mir zuhören werden. Und mir war klar, heute Morgen kann es nicht um irgendwelche leichtfertigen Themen gehen. Das sollte es eigentlich nie, aber besonders bei dem, was Paulus uns heute hier entfaltet, können wir nicht abschalten und sagen, ach, habe ich schon so oft gehört. Oder ach, das Thema Freude kennen wir. Machen wir weiter. Nein, heute Morgen können wir, brauche ich deine höchste Aufmerksamkeit. Das Besondere heute Morgen ist, im Vergleich zu gestern auf dem Friedhof, als ich da die Gräber sah und die Maria und ihren Sarg, heute sitzen hier Menschen, die leben. Und die noch eine Chance haben, ihr Leben zu verändern, da wo Veränderung notwendig ist. Und leider steht uns jeder vor uns in der Gefahr, sein Leben nicht in dem Plan Gottes zu leben. Und auch wenn du gläubig bist und seit Jahren klebt dein Hölzchen da am Kreuz, das bewahrt dich nicht vor der Gefahr, dein Leben zu vergeuden. Auch Christen, die sich einmal bekehrt haben, können ihr Leben an die Wand fahren in dem Sinne. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was ist der Sinn meiner menschlichen Existenz. Auch die Christen und auch jeder Mensch muss eigentlich verstehen, was hat Gott mit meinem Leben vor. Und der Text, den wir uns heute anschauen, gibt uns eine Antwort auf diese Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und auch die robuste Freude, von der Klaus geredet hat, die erleben wir nur dann, wenn wir verstehen, wie wir richtig leben und sterben sollen. Und Paulus, der diesen Brief schreibt, hat genau das getan. Er hat richtig gelebt und er ist richtig gestorben. Er hatte eine richtige Einstellung zum Leben und zum Sterben. Und so nenne ich mein Thema auch heute, wie wir richtig leben und sterben. Nur dann, wenn wir das tun, erleben wir robuste Freude. Und wir befinden uns in einer Reihe durch den Philipperbrief mit einzelnen Texten, die ausgewählt sind. Und es ist das Jahr 60 oder bis 62 nach Christus. Paulus war 2 Jahre in Caesarea in Gefangenschaft, hat gewartet auf den Prozess und immer wieder wurde verschoben. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt gehst du nach Rom. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte die letzten Kapitel, wie er durch einen schweren Schiffbruch überlebt er und kommt dann am Ende in Rom an, weil er sich vor dem Kaiser verantworten will. Und in Apostelgeschichte 28 lesen wir dann, wie Paulus dann am Ende seiner Haftzeit ist, wahrscheinlich befinden wir uns während der Verfassung des Philipperbriefes am Ende seiner Haftzeit, weil die Gemeinde in Philippi hat jetzt erst von ihm gehört. Und das dauert ja in damaligen Zeit, schreibt mal nicht mal eine E-Mail, Paulus ist im Gefängnis, komm vorbei. Nein, da muss man erst mal hingehen und ihnen das erzählen. Und so haben die Christen in Philippi erfahren, dass der Paulus, ihr Gemeindegründer und ihr geliebter Bruder, im Gefängnis ist, in Rom. Und sie haben dem Epaphroditus gesagt, Epaphroditus, geh mal hin und schau mal, wie es ihm geht. Und nimm am besten auch noch Geld mit, vielleicht braucht er was, um ihn zu unterstützen. Und der Epaphroditus geht hin, erzählt natürlich dem Paulus auch, wie es in der Gemeinde geht. Und Paulus schreibt dann diesen Brief als Antwort. Er hat den Epaphroditus bei sich gehabt. Der Epaphroditus hat sogar Todesgefahren auf sich genommen, ist fast gestorben auf der Reise nach Rom. Das lesen wir Kapitel 2. Und jetzt möchte Paulus der Gemeinde einen Brief schreiben und ihnen die Sorgen nehmen. Weil die Sorge war, wie geht es denn unserem geliebten Paulus, der arme Mann in der Gefangenschaft? Und er hat auch in unserem Text eigentlich nur ein Ziel, er möchte die Gemeinde beruhigen. Er möchte ihnen erzählen von der robusten Freude, die ihn trägt und die so widerstandsfähig ist und die auch durch nichts kaputt gemacht werden kann, auch wenn er in diesen schwierigen Bedingungen leben muss. Und der Text liefert uns eigentlich eine Antwort auf all diese Fragen und auf all diese Sorgen, die Philipper geprägt haben. Und Paulus möchte das jetzt klarstellen, wie es ihm geht. Und wir bekommen einen kleinen Einblick, wie hat dieser Mann gelebt, auch in dieser schwierigen Situation, wie ist er mit der umgegangen. Und eine Antwort finden wir in den ersten Versen, die Verse 12 bis 18. Dort sehen wir einige Gründe für die robuste Freude. Und das ist auch für uns dann der erste Punkt, wie wir richtig leben können, ist es, Punkt 1, freue dich auch in schwierigen Umständen. Das lesen wir in Vers 12, was Paulus da sagt. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nunmehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden. Hier sehen wir, ich lasse euch aber wissen, Leute, eines möchte ich euch ganz wichtig voranschicken, es geht mir gut. Und dann sagt er noch weitere Dinge. Das ist der erste Grund der robusten Freude. Warum freut Paulus sich in dieser schwierigen Situation? Das finden wir in Vers 1, Vers 12. Das ist nunmehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Leute, das macht einen Sinn. Gott hat einen Plan damit, so wie auch Josef seinen Brüdern in 1. Mose 50 erzählte, ihr hattet es böse gemeint, aber Gott hat einen guten Plan damit gehabt. Und genau das Gleiche sagt Paulus auch. Hey, dass ich hier im Gefängnis sitze unter diesen Umständen, das hat Gutes mit sich gebracht, nämlich das Evangelium hat sich ausgebreitet und das war für den Paulus ein Grund, sich zu freuen. Aber, und das müssen wir dann weiter anschauen, was war denn eigentlich die Situation? Das finden wir in Vers 13, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium bei allen anderen offenbar geworden. Was war die Situation von Paulus? Wir haben auch schon in der letzten Predigt gehört, Paulus ist im Gefängnis. Ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast von Haft, aber wir bekommen in der Apostelgeschichte 28 einen guten Einblick, was für Haftbedingungen der Paulus hatte. Wir lesen davon, dass Paulus gebunden war und gekettet war an einen römischen Soldaten der Eliteeinheit. Das ist nämlich hiermit gemeint, wenn wir im ganzen Prätorium, dann ist das die kaiserliche Leibwache. Und das waren nur die Besten der besten Soldaten, eine einzelne Schar, eine Eliteeinheit. Mit denen war Paulus verbunden, angekettet, 24 Stunden rund um die Uhr. Und wir wissen aus historischen Quellen, dass die Wachablösung alle 6 Stunden stattfand. Das heißt, alle 6 Stunden hatte Paulus einen anderen Soldaten, der auf ihn aufpasste. Aber nicht in einer Zelle mit allen anderen, dann hätte man ja nicht auf ihn aufpassen müssen. Paulus war sozusagen ein Freigänger, der sein eigenes Haus hatte, eine private Wohnung, wo er Gäste empfangen konnte. Aber immer war da dieser römische Soldat, der auf ihn aufpasste. Paulus war ja kein Krimineller in dem Sinne. Er hatte ja nichts verbrochen. Eigentlich wollte er nur erzählen, warum er das Evangelium verkündigt. Und deswegen müssen wir auch verstehen, dass er nicht in ein Loch geschmissen wurde mit Mördern und Halsabschneidern, sondern dass er diese besonderen Bedingungen hatte. Eine Wohnung, viele Menschen kamen zu ihm, Epaphroditus, Philemon und andere haben ihn dort besucht. Er konnte den Menschen das Evangelium predigen, aber immer angekettet an einen römischen Soldaten. Und das stellen wir uns jetzt mal vor. Paulus immer wieder mit anderen römischen Soldaten zusammen. Können wir uns eine bessere evangelistische Möglichkeit vorstellen? Ist doch ein Traum, also für den Paulus. Ich weiß nicht, wie das für dich wäre, aber für den Paulus geht es doch nicht besser. Der Mann, der kann nicht weg. Und der Mann, dieser Soldat, sieht, wie Paulus in seinem Leid umgeht. Wie er voller Frieden, voller Dankbarkeit, voller Freude diese Ketten trägt. Und wir sehen, dass einige, wenn nicht sogar viele der Soldaten, die auf ihn aufgepasst haben, sich zu Jesus bekehrt haben. Das ist jetzt damit gemeint, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und in Kapitel 4 sagt er euch, es grüßen euch auch die Heiligen, besonders aus dem Haus des Kaisers. Stellt euch das mal vor, Paulus hat durch seinen Dienst im Gefängnis Einfluss gehabt bis in die höchsten kaiserlichen Kreise. Da waren Soldaten, Leibwache des Kaisers, die haben sich bekehrt und dann haben die wiederum anderen im Haus des Kaisers von diesem Verrückten erzählt, der da in Gefesseln liegt und haben erzählt von dem Evangelium, das dieser Mann verkündigt. Und es haben viele angefangen zu glauben und das Evangelium hat sich ausgebreitet. Das war für den Paulus ein richtiger Grund, sich zu freuen. Freut dich auch in schwierigen Umständen. Und das wünsche ich mir, dass das auch für uns ein Grund ist, dass wir uns freuen, wenn sich das Evangelium ausbreitet. Und wenn wir sehen, wie Gott uns gebraucht. Paulus wurde hier gebraucht. Eigentlich hätte er sagen müssen, Gott, was soll das? Ich hätte so viel für dich tun können. Ich hätte so viel noch nach Spanien reisen können und noch dahin und dahin. Nein, er sitzt da, wo er sitzt. An seinem Ort, in dieser Wohnung, angekettet an einen römischen Beamten, was macht er? Er tut das, was er kann, verkündigt das Evangelium. Und Gott gebraucht ihn. Und ich mache auch dir Mut, dass du dich fragst, wie möchte Gott dich gebrauchen? Dein Leben mag schwierig sein, herausfordernd sein, aber das befreit dich niemals von der Herausforderung oder von der Aufgabe, dich darum zu bemühen, dass das Evangelium sich ausbreitet. Das ist das, was hier wichtig wird. Gott will uns gebrauchen. Wo verbringst du viel Zeit? Wo bist du angekettet? Vielleicht an der Arbeit oder in der Familie oder wo auch immer. Gott möchte dich gebrauchen. Freu dich auf jeden Fall darüber. Und dann schauen wir weiter. Vers 14, wie geht das weiter? Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Die Christen waren damals unter Druck. Und viele hatten Angst, was ist, wenn ich über Jesus rede, komme ich dann auch ins Gefängnis? Und dann hören sie von Paulus, diesem großen Missionar, und erfahren, der Mann sitzt im Gefängnis. Und was macht er? Er redet über Jesus. Und dann haben sich die Brüder, und das waren ganz gewiss auch Schwestern dabei, gesagt, jetzt erst recht. Guck mal, wenn der Paulus im Gefängnis sitzt und noch von ihm redet, dann müssen wir doch auch losgehen und von ihm reden. Und genau das tun sie, jetzt erst recht. Und deswegen auch für uns hier, Gott will uns gebrauchen, indem wir andere ermutigen. Das ist das, was das Leiden und die Gefangenschaft von Paulus bewirkt in anderen. Sie bekommen Zuversicht, sie werden ermutigt. Und kannst du dir vorstellen, dass Gott deine schwierige Situation und deinen Umgang mit der schwierigen Situation gebrauchen kann, damit andere Mut gewinnen, Zuversicht weiter durchzuhalten, was auch immer das sein mag. Und das wünsche ich auch mir für mein Leben und meine Multiple Sklerose-Krankheit, dass andere Zuversicht gewinnen, weil sie auf mich schauen und denken, schau dir den Danny an, wie der mit seiner Krankheit umgeht. Ich will Mut fassen, mit den Herausforderungen, die ich habe, auch so umzugehen. Und das ist auch in allen anderen Bereichen. Vielleicht hast du Herausforderungen auf der Arbeit, durch die du andere ermutigen kannst, indem du deutlich und vorbildhaft damit umgehst. Oder vielleicht sind es Probleme in Beziehungen, in der Ehe oder mit deinen Kindern, die andere Mut machen, weiter durchzuhalten. Und hier ist es, dass die Männer Mut hatten, das von Jesus zu reden, ohne Angst. Und dann schauen wir uns mal die Verse 15 bis 18 an. Das ist irgendwie so ein Einschub und Ausleger wissen nicht, worauf sich das bezieht, aber Paulus sagt dann, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Also da waren zwei Parteien. Da waren die einen, die es gut meinten und die das Evangelium geredet haben mit guten Motiven, aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums verliege. Und da waren wiederum andere, die falsche Motive hatten. Und wir wissen nicht, um was für eine Situation es sich handelt, worauf Paulus sich bezieht. Paulus hatte immer wieder Widersacher, teilweise haben die aber auch das Evangelium verdreht. Hier sind es Menschen, die aus Eigennutz, nicht lauter, irgendwie auch gegen Paulus reden, ihm Trübsal bereiten in seiner Gefangenschaft. Aber Paulus ist das völlig egal. Der hätte ja allen Grund, sich zu ärgern. Was sind das für Typen, die da aus Eigennutz das Evangelium predigen? Aber nein, sagt er, ich freue mich, wenn nur Christus verkündigt wird. Und das ist das Schöne, dass diese Männer hier noch den Christus in der richtigen Weise verkündigt haben. Und weil das so war, hat Paulus sich gefreut. Und das ist für ihn ein zweiter Grund der robusten Freude. Das Evangelium wird verkündigt. Der erste war, es breitet sich aus. Das zweite, Christus wird verkündigt. Und dann kommt, sagt Paulus, und das ist hier der zentrale Vers, der uns hinführt zum Thema über Freude, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Das schreibt er den Philippern, die sich ja Sorgen gemacht haben, wie geht's dem Paulus? Er sagt, Leute, ich freue mich. Und ich werde damit auch nicht aufhören, sondern ich mache damit weiter. Und dann zählt er einige Gründe auf und dann kommen wir hier auch hin zu dem Thema, was ist der Sinn des Lebens? Und in Vers 18, oder dort sagt er dann in Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Was meint Paulus hier mit dies? Wahrscheinlich meint er seine Situation, die Gefangenschaft, die schwierige Situation, die Lage, in der er sich befindet. Er weiß, es wird ihm zum Heil oder auch zur Rettung ausgehen. Und wir wissen nicht, meint er damit die Rettung, die ewige Rettung, dass Gott ihn retten wird, oder meint er, dass er die Gefangenschaft aus der Gefangenschaft herauskommt? Wir wissen es nicht. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass es beides heißt. Paulus wird am Ende auf jeden Fall Rettung erleben. Ewige Rettung und zeitliche Rettung vor dem Kaiser. Und was auch immer am Ende für ein Urteil stehen wird, es wird ihm zum Heil ausgehen. Und da nennt er zwei Gründe. Zum einen, die Gemeinde betet für ihn. Und zum anderen, der Jesus steht ihm durch seinen Geist bei. Und dann in Vers 20 erzählt Paulus uns dann, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod, denn Christus ist mein Leben. Paulus hatte nur einen innigen Wunsch. Eine sehnliche Erwartung, eine feste Hoffnung war, das war die, ich möchte, dass die Größe Christi durch mein Leben sichtbar wird. Und das wünsche ich mir auch für dich und für uns. Und das ist der Punkt, wenn wir verstanden haben, wenn wir verstehen wollen, wie wir richtig leben sollen, dann müssen wir das uns zum Vorbild nehmen, nämlich Gott, Christus groß zu machen. Und deswegen nenne ich meinen zweiten Punkt auch, mache Christus groß. Durch dein Leben groß. Das ist für mich einer der liebsten Verse hier, den Paulus hier nennt, denn Christus ist mein Leben. Ich möchte nichts anderes, als dass Christus geehrt, verherrlicht und groß gemacht wird. Aber wer ist dieser Christus, von dem Paulus hier redet? Christus bedeutet ja Messias oder der Gesalbte, von dem hatte das ganze Alte Testament schon geredet und Menschen haben auf ihn gewartet. Und diesem Christus ist Paulus dann auf einem Weg nach Damaskus begegnet. Und Paulus durfte erkennen, dass dieser Christus, Jesus, der gekreuzigte Messias und der auferstandene Herr ist. Und Paulus sagt über ihn in Kolosser 1, denn in ihm, in Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen und es besteht alles durch ihn. Und er sagt, dieser Christus liebt mich und hat sein Leben für mich gegeben. Ich, der ich ein übler Sünder war, der ich die Christen verfolgt habe, der größte von allen Sündern, dieser Christus ist für mich zum Fluch geworden, das sagt er. Und dann sagt er in Galater 2, Vers 20, ich lebe jetzt, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das, was wir dann hier als die Aussage finden. Ich möchte, dass Christus über allem geehrt wird. Er soll das Fundament, das Zentrum, die Kraft, die Bedeutung, die Richtung von meinem Leben sein. Und die NGÜ fasst das so schön zusammen, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Paulus hatte verstanden, was es heißt, richtig zu leben. Paulus wusste, der Sinn seiner Existenz besteht darin, die Größe Christi sichtbar zu machen. Und so heißt es auch im Westminster Bekenntnis als die erste Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und die Frage ist, ist Christus unser Leben? Ist er der Inhalt unseres Lebens? Wenn ich dir einen Zettel vorlegen würde und mit der Satz vervollständige den Satz, das Leben ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Oder der Inhalt meines Lebens ist, Punkt, Punkt, Punkt. Was würde da stehen? Was würdest du eintragen? Wäre es das? Christus ist mein Leben? Viele würden sagen, ja, ich glaube doch an Jesus. Aber dann fügen wir doch andere Dinge hinzu, wie die Karriere. Oder die Familie, oder die Kinder, oder die Arbeit, oder das Streben nach Anerkennung, nach Macht, nach Geliebtsein, nach Geld, nach einem geruhsamen Lebensabend. Wir alle stehen in der Gefahr, zu diesem Christus, den wir ja bekennen, den wir auch nicht leugnen wollen, etwas hinzuzufügen. Aber dadurch verliert er an Bedeutung. Er möchte zentral sein in unserem Leben. Er möchte geehrt und geliebt sein. Und wenn wir etwas hinzufügen, verlieren wir ihn. Und das ist das, was Paulus hier wollte, ihn groß machen in allem. Und das wünsche ich mir für dich. Mache Christus groß in deinem Leben. Und wenn du das bisher nicht getan hast, dann frag dich heute, kann ich damit anfangen? Weil wenn du damit nicht anfängst, verpasst du die Richtung deines Lebens. Und deswegen komm, lass dich herausfordern. Klar ist, keiner von uns sitzt im Gefängnis und sieht dem Tod ins Auge. Aber wir alle haben jeden Morgen, morgen und übermorgen, bis du ins Grab gelegt wirst, die Chance, so zu leben, Christus groß zu machen. Und ich mache dir Mut, dir zu fragen, wo kannst du das tun? Vielleicht brauchst du eine grundlegende Entscheidung, vielleicht aber auch immer wieder eine neue Entscheidung. Weil wenn das Leben Arbeit ist, wenn das Leben die Kinder sind, dann ist das, was Paulus dann sagt, nämlich in Vers 21, und Sterben ist mein Gewinn, hier am Ende, Sterben ist mein Gewinn, wenn das Leben Arbeit ist, Geld ist, das Streben nach Anerkennung, was auch immer, dann ist das Sterben ein Verlust, weil du verlierst all diese Dinge. Nur wenn Christus dein Leben ist, ist Sterben ein Gewinn. Und deswegen, weil wir durch den Tod Christi mehr von Christus haben, deswegen kriegen wir ihn und deswegen bedeutet er uns alles. Und Paulus spricht dann auch in Vers 23 über das, was er sich wünscht. Durch den Tod bekommt er den Hauptgewinn. Das ist ja, zuletzt hatten wir hier in Nordrhein-Westfalen einen Mann, der hat 77 Millionen gewonnen im Lotto. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei, als du das gehört hast? Hättest du es auch gern gehabt? Oder gab es bei dir irgendwie einen Anflug von Neid? Für Paulus hätte es das auf keinen Fall gegeben. Für Paulus gibt es nur einen Hauptgewinn und das ist das Sterben. Das hört sich erstmal makaber an. Und der Tod ist ja auch ein ziemlich trauriges Ereignis. Ich war gestern auf einer Beerdigung und viele von uns hier haben schon viele Angehörige verloren und haben trauern müssen. Und trotzdem ist da diese Hoffnung, die wir haben und diesen Gewinn, den wir erleben. Und Paulus spricht dann auch weiter darüber in Vers 23, denn es setzt mir beides hart zu. Beides. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Leute, das ist mal eine krasse Einstellung. Ich möchte lieber diese Welt verlassen. Ich möchte hier nicht mehr leben. Ich möchte zu Jesus. Und das ist das, was Paulus sagt. Und hier bekommen wir eigentlich auch eine ganz deutliche Antwort auf die Frage, was passiert mit Christen, wenn sie sterben? Was sagt uns der Text? Wenn wir sterben, sind wir im nächsten Moment bei Christus. Auch Paulus sagt das in 2. Korinther 5, Vers 8. Ich wünsche lieber daheim zu sein bei Christus, aus dieser Welt zu scheiden. Es gibt keinen Seelenschlaf, dass du dich hinlegst ins Grab und 1000 Jahre oder wie lange es noch dauert, bis Jesus wiederkommt, da bewusstlos rumliegst und dann erst zu Jesus kommst. Nein, in einem Moment, wo du stirbst, schaust du im anderen Moment in das Angesicht Jesu. Das ist das, was Paulus erhofft hatte. Und das wünsche ich mir auch für dich als dritten Punkt. Freue dich auf die Begegnung mit Jesus. Das war das, was Paulus damit sagte. Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil ich dann Christus habe. Ich habe ihn schon jetzt, aber dann habe ich ihn vollkommen. Wir finden in der Bibel immer wieder Aufforderungen dazu. Trachtet nach dem, was droben ist. Leute, sucht nach Schätzen im Himmel. Und trotzdem leben die allermeisten, als wenn das Leben hier auf der Erde alles wäre. Und C.S. Lewis hat es in einem bekannten Zitat mal so ausgedrückt: Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns eine unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Zugegeben, es bleibt eine Herausforderung. Das Leben ist so schön, oder? Wir genießen doch das Leben hier. Und gestern fuhren wir mit der Familie über die Autobahn, die Sonne ging unter. Wir möchten nicht weg von hier. Aber wir erkennen nicht, was uns dort erwartet. Wir leben im Glauben, ja, aber wir dürfen eines Tages auch schauen. Und das war gestern auch so schön dann über diese Frau. Sie darf nun den schauen, an den sie geglaubt hat. Und sich mal das vorzustellen, eines Tages Jesus zu begegnen. Das werden wir alle tun. Diejenigen, die an Jesus glauben, werden ihn als Retter begegnen. Und diejenigen, die nicht an Jesus glauben, werden ihm als Richter begegnen. Aber stell dir vor, du stehst eines Tages vor Jesus und du betrachtest dein Leben und musst einsehen, du hast dich nur um dich selbst gedreht. Nur du selbst warst dir wichtig. Okay, du gingst in die Gemeinde und hast deinen Teil gespendet, aber eigentlich hast du für dich gelebt. Wie beschämend musst du dann vor deinem Herrn stehen, der sein Leben für dich gegeben hat? Ich wünsche mir, anders zu leben. Und Paulus sagt, ich möchte nicht versagen, ich möchte nicht zuschanden werden. Und Johannes sagt es auch, Leute, bleibt in ihm, damit wir nicht zuschanden werden. Die große Frage ist, könnten wir im Himmel sein, ohne dass Jesus da wäre? Könnten wir im Himmel sein mit all den Freuden, die er bietet, Freunde, die wir hier auf Erden hatten, treffen, essen, genießen und was wir sonst nicht alles im Himmel erwarten, aber Jesus wäre nicht da. Ich sage euch, es ist ein Zitat, im Himmel werden nur Menschen sein, deren größte Hoffnung und Sehnsucht ist, Jesus zu treffen. Es ist ein steiles Zitat, aber ich glaube, wenn wir im Himmel sein könnten ohne Jesus, werden wir nicht in den Himmel kommen. Weil er ist zentral. Er ist das, worum es gehen muss in unserem Leben. Und wir verpassen völlig den Sinn unseres Lebens, wenn wir nicht schon hier eine Sehnsucht haben, diesem Herrn zu begegnen und ihn zu treffen. Jesus zu kennen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben und ihm zu lieben. Das ist die Leidenschaft von ewigem Wert, sagt V.C. Grounds. Und ich mache dir Mut. Vielleicht ist da überhaupt keine Sehnsucht nach Jesus. Du glaubst an Jesus, aber du lebst so im Diesseits. Dann mach ich den Mut, fordere Jesus heraus. Jesus, gib mir doch diese Sehnsucht danach, dich zu treffen, dich mehr zu lieben. Weil, und das ist das, was Paulus denn hier sagt, es bleibt trotzdem eine Spannung. Weil Paulus sieht irgendwie, er bleibt trotzdem hier in dieser Welt und er sieht dann in Versen 22 und 24, wenn ich aber weiterleben soll, wir alle werden auch morgen oder heute weiterleben, es geht ja nicht nur um das, was mal kommt, sondern wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Merken wir hier die Zerrissenheit? Da sind zwei Dinge, die für Paulus gleich wichtig sind. Okay, das eine ist viel besser, aber das andere ist auch wichtig. Und er sagt, ich fühle mich hin und her gerissen. Aber den einzigen Sinn für mich, hier in dieser Welt noch zu bleiben, ist welcher? Für euch da zu sein und Frucht zu schaffen. Und genau der gleiche Sinn ist für dich. Der einzige Sinn, warum du noch hier lebst und nicht bei Jesus bist, ist der. Nutze dein Leben, um Frucht zu bringen. Das ist das, was Paulus wollte, wenn er weiterlebt. Wahrscheinlich hatte er vielleicht sogar die Hoffnung schon im Blick gehabt, weiter zu leben. Das ist das, was er will. Er will weiter Frucht bringen. Und Jesus sagt das auch zu seinen Jüngern: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Er sagt aber auch in 15, Vers 5, das können wir nicht aus uns machen. Frucht entsteht aus der Verbindung mit Jesus. Und in dieser Verbindung solltest du leben, damit du den Sinn deines Lebens nicht verpasst, damit du wirksam bist und Frucht bringst. Und deswegen mache ich den Mut, fordere Jesus heraus, jeden Morgen neu: Jesus, leb du in mir. Zeig mir, wie ich heute Segen sein kann für andere Menschen. Auf der Arbeit, in der Familie, dort, wo du mich hinstellst. Ich möchte geistlich wirksam sein für dich. Paulus hatte diese einzige Begründung, weiterzuleben, nämlich Frucht zu bringen. Und der einzige Grund, warum du noch lebst, ist, dass du für Gott Frucht bringst und ihn groß machst und Segen bist für andere. Und lass mich zum Schluss kommen. Es wird der Tag kommen, an dem dein Leben zu Ende geht und die Frage im Raum steht: Wie wird Jesus dein Leben beurteilen? Hast du dich gekümmert um ihn? Hast du ihn groß gemacht? Hast du ihn geliebt? Hast du mit ihm gelebt? Oder hast du für dich gelebt? Hast du den Sinn deines Lebens erfüllt? Paulus wusste, und da möchte ich noch die letzten Verse lesen: Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Hier bemerken wir, Paulus hat die Hoffnung, die Philipper wiederzusehen und sich mit ihnen zu treffen und dadurch auch die Freude zu vergrößern. Wir wissen aber auch, 3 Jahre später war Paulus wieder in Gefangenschaft und es führte dann zu seiner Verurteilung, enthauptet unter Kaiser Nero. Am Ende seines Lebens sagte er: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird. Was wird am Ende deines Lebens stehen? Glauben bewahrt, Kampf gekämpft, Lauf vollendet. Ich mache dir Mut, dein Leben richtig zu leben und richtig zu sterben, indem ich dir nochmal folgende Punkte wiederhole. Freue dich. In schwierigen Umständen, Gott will dich gebrauchen. Gott will durch dich andere ermutigen. Mache Christus groß durch dein Leben. Freue dich auf die Begegnung mit Jesus und wirke, solange du noch lebst, Frucht. Lass mich noch beten, ihr könnt sitzen bleiben. Jesus, du bist der Christus, der Herr, dem Paulus gedient hat, dessen Lebensinhalt er war. Und ich stehe mit Hochachtung vor diesem Mann, vor seiner Einstellung zum Leben, von seiner Liebe zu dir. Du warst der Inhalt seines Lebens. Und ich bete, dass du der Inhalt meines Lebens bist und dass du der Inhalt von unser allen Leben bist. Und du siehst jeden Einzelnen, wo er steht, in dieser Frage: Was bedeutest du ihm? Und ich bete darum, dass es Menschen gibt, die vielleicht zum ersten Mal anfangen zu fragen: Ist der Christus auch mein Herr? Und andere, die vielleicht schon lange gläubig sind, ich bete darum, Herr, dass sie dich neu in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Herr, du bist es wert, dass wir für dich leben. Wir werden dich eines Tages treffen, dir begegnen. Wir wollen uns darauf freuen. Wir wollen nicht beschämt dastehen, weil wir so sehr am Leben gehangen haben, dass die Begegnung mit dir wie ein Verlust ist, sondern wir wollen dir mit Freuden begegnen. Und ich bete, Herr, löse du unseren Griff von den Dingen dieser Welt und hänge du uns an dich. Wirke du Frucht durch unser Leben, gebrauche du uns. Amen.